Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie wieder zur Vorlesung über die toten Hunde der Philosophie begrüßen. Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem zweiten der toten Hunde, mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ich habe das letzte Mal die Vorlesung geschlossen mit dem Hinweis, dass ein Großteil des Oeuvres von Hegel, das auch seine Bedeutung, seinen Ruhm, auch seine Umstrittenheit ausmachte, Resultat seiner Vorlesungen war, und er selber praktisch nur vier größere Werke zur Publikation gebracht hat, die also auch als Bücher gedacht waren. Sein Erstlingswerk, die Phänomenologie des Geistes, von der das letzte Mal schon kurz die Rede war, 1806 geschrieben, 1807 veröffentlicht. Hegel befand sich damals im zarten Alter eines Jungwissenschaftlers von 37 Jahren. Nach gegenwärtigen Maßstäben wäre ein Karrierebeginn mit 37 Jahren undenkbar, wenn Sie nicht mit 22 schon Ihre ersten relevanten Veröffentlichungen hinter sich haben. Brauchen Sie das gar nicht mehr versuchen. Andere Zeiten hatten offensichtlich auch andere Zeitbegriffe. Dann hat Hegel noch als Buch eine Wissenschaft der Logik vorgelegt, eines der komplexesten und umstrittensten Werke aus seiner Feder. Und sozusagen die Summe seines Denkens, der den eher übrigen Titel gegeben hat, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Also die Gesamtheit des Wissens seiner Zeit wollte er in diesem umfangreichen Werk dargestellt finden, aus der Perspektive der Philosophie, aber gleichzeitig aus dieser philosophischen Konzeption her ein umfassendes Wissen der Epoche, sowohl im Bereich der Natur als auch im Bereich des Geistes. Das ist sozusagen der letzte große, wirklich systematische Aufriss des Wissens seiner Zeit, den vielleicht ein Philosoph versucht hat. Resultat seiner Vorlesungen, von ihm ebenfalls publiziert, waren dann seine Überlegungen zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts, seine Staats- und Rechtsphilosophie, auf die wir im Rahmen dieser Vorlesung noch ein bisschen eingehen werden, seine Religionsphilosophie, seine Geschichtsphilosophie, seine Geschichte der Philosophie, seine Ästhetik sind Resultat von Vorlesungen gewesen. Ich sage das jetzt nicht nur, um auch einen kleinen Hinweis zu geben, dass der Duktus der hegelischen Sprache sich durchaus unterscheidet. Es sind natürlich die Texte, die geschrieben worden sind, wesentlich komplexer, auf der anderen Seite auch strukturierter, als diejenigen, die aus Vorlesungsmitschriften entstanden sind, was natürlich auch immer editorische Probleme aufwirft, nachdem man damals ja keine Tonaufzeichnungsmöglichkeiten hatte, war man ja angewiesen auf die mehr oder weniger korrekten Mitschriften von Studenten, dann Mitarbeitern, und es ist immer sozusagen eine Frage, wer hat am genauesten mitgeschrieben, wer hat was Eigenes, wer hat zu viel weggelassen, und die Editionsaufgabe dieser Vorlesungsmitschriften von Hegel hat er sofort nach seinem Tod eingesetzt und ist letztlich bis heute nicht beendet. Es tauchen immer wieder Varianten auf, die ganz interessante Schlaglichter werfen auf die Art und Weise, wie er auch bestimmte Konzeptionen bei Vorlesungen, die er mehrmals gehalten hat, verändert hat. Das ist eigentlich der Grund, warum ich darauf hinweise, denn es zeigt, dass ein Philosoph wie Hegel, ein Universitätsphilosoph wie Hegel, wie viele andere seiner Zeit auch, doch noch einen etwas anderen Begriff von der Vorlesung jetzt als akademische Veranstaltung hatten, als wir es gegenwärtig haben. Die Vorlesung war offensichtlich für damalige Wissenschaftler wirklich noch ein Ort, wo sie die viel berühmte, berüchtigte und gegenwärtig außer Kraft gesetzte Einheit von Forschung und Lehre leben konnten. Das heißt, sie hatten durchaus den Anspruch, in der Vorlesung Gedanken zu entwickeln, ihre Thesen zum ersten Mal einer Öffentlichkeit, nämlich einer akademischen Öffentlichkeit, zu präsentieren und bei der Wiederholung der Vorlesung nicht ein einmal erstelltes Skript oder eine einmal erstellte PowerPoint-Folie noch einmal vorzuführen, sondern bei der Wiederholung einen Gedanken weiterzuentwickeln, eine neue Fassung dem Ganzen zu geben, sodass sich daraus auch so etwas wie eine Lebendigkeit des Denkens ablesen lässt, die vielleicht der gegenwärtige Vorlesungsbetrieb, der in der Regel nur die Aufgabe hat, einzuführen, um abzuprüfen, vielleicht etwas vermissen lässt. Ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, durch diesen kleinen Text von Hegel, der ironisch mit den Begriffen abstrakt und konkret spielt, wer denkt abstrakt, dass Hegel eine eigenwillige Auffassung hatte davon, worin eigentlich das Wesen des philosophischen Arbeitens und des philosophischen Denkens besteht. Und möchte hier diesen Gedanken weiterspinnen, um ein bisschen einzuführen in seine Methode, in seine Art des Denkens, in die Fragestellung, der er sich gegenübergesehen hat, um dann sozusagen auf einige wesentliche Aspekte seiner Philosophie, vor allem was seinen Begriff der Geschichte und dann auch seinen Begriff des Rechtes und des Staates betrifft, einzugehen. Ich habe in dem Reader, den ich zusammengestellt habe für die Vorlesung, haben Sie abgedruckt oder kopiert die Vorrede zur Phänologie des Geistes. Ein umfangreicher Text, den Hegel eben seinem frühen Hauptwerk vorangestellt hat. Ohne jetzt noch im Wesentlichen auf die Thesen des Hauptwerkes einzugehen, erläutert er dort in durchaus zum Teil nachvollziehbarer, zum Teil vielleicht auch etwas schwieriger Form seine Grundüberlegungen von dem, was er als philosophische Wissenschaft eigentlich bezeichnet und mit welcher Art und Weise und welcher Methode er diese philosophische Wissenschaft betreiben will. Studieren Sie diesen Text aufmerksam. Ich glaube, es ist noch immer lehrreich, auch wenn wir wahrscheinlich vielen seiner Thesen und Vorstellungen so nicht mehr zustimmen wollen. Aber es ist immerhin lehrreich, welchen Anspruch am Beginn des 19. Jahrhunderts, mit der Idee von Philosophie verbunden war. Und manches, was Hegel hier schreibt, oder auch manches, gegen das er polemisiert, und er war durchaus auch ein polemischer Autor, manches, gegen das er polemisiert, erscheint uns wahrscheinlich, wenn Sie es genau lesen, auf eine seltsame Art und Weise durchaus aktuell. So etwa, wenn es in dieser Vorrede zur Phänomenologie des Geistes heißt, es tut besonders Not, dass wieder ein ernsthaftes Geschäft aus dem Philosophieren gemacht werde. Ein ernsthaftes Geschäft. Hegel litt offensichtlich schon unter einem Begriff von Philosophie, der, wenn man so sagen kann, landläufig als populäre Form eines beratenden Denkens, das eigentlich jeder mehr oder weniger vollziehen kann, sozusagen sein Unwesen trieb. Denn er setzt hinzu, von allen Wissenschaften, Künsten, Geschicklichkeiten, ja Handwerken, gilt die Überzeugung, dass, um sie zu besitzen, eine vielfache Bemühung des Erlernens und Übens derselben nötig sei. Ob wir diese Überzeugung noch teilen, ist übrigens fraglich. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Tragweite dieses Gedankens klar ist. Hegel geht noch davon aus, dass von allen Wissenschaften, Künsten, Geschicklichkeiten und Handwerken die Überzeugung gilt, dass man diese tatsächlich erlernen muss und sich einüben muss in diese Disziplinen. Gegenwärtig, wenn Sie die aktuellen Bildungsdiskussionen verfolgen, ist ja sehr viel die Rede, dass es notwendig ist in unserer modernen Wissenskultur, dieses althergebrachte Lernen durch Imitation, das ist offensichtlich das, was Hegel meinte, üben heißt ja nichts anderes als etwas wiederholen und imitieren, dieses Lernen durch Imitation, durch ein Lernen durch Innovation abzulösen. Das heißt, bevor jemand noch etwas gelernt hat, erfindet er schon etwas Neues. Das ist sozusagen die Utopie. Ob die einlösbar ist, wird die nahe Zukunft weisen. Für Hegel war es allerdings noch so, dass diese Formen des Erlernens und Einübens eine unabdingbare Voraussetzung für alle seriösen Beschäftigungen schien, außer offensichtlich in der Philosophie. Denn in Ansehung der Philosophie, so schreibt er weiter, scheint jetzt das Vorurteil zu herrschen, dass, wenn zwar jeder Augen und Finger hat und wenn er Leder und Werkzeug bekommt, er darum nicht imstande sei, Schuhe zu machen, jedoch jeder unmittelbar zu philosophieren und die Philosophie zu beurteilen verstehe, weil er den Maßstab an seiner natürlichen Vernunft dazu besitze. Etwas umständlich ausgedrückt, kritisiert hier Hegel die populäre Meinung, dass eigentlich jeder ein Philosoph sei, jeder Mensch, weil jeder Mensch natürlich erstens denken kann, er hat ja seine natürliche Vernunft, und jeder Mensch hat in etwa die Probleme, mit denen sich Philosophen beschäftigen, Was kann ich wissen, was weiß ich, was ist der Sinn des Lebens, was kommt nach dem Tod, was ist der Urgrund des Seins? Ja? Das sind so die Fragen, die man, stellt man sich irgendwann einmal zwischen 12 und 14 und damit philosophiert man schon, weshalb wir ja auch Philosophien mit Kindern durchaus propagieren und betreiben können. Hegel ist skeptisch gegenüber dieser Ansicht, dass nur weil Menschen bestimmte Formen der natürlichen Vernunft haben, nur weil sie Probleme wälzen können, sie deshalb schon philosophieren. Denn auch derjenige, so schreibt er etwas polemisch weiter, der das Schusterwerk nicht gelernt hat, das Handwerk, aber sozusagen jetzt kriegt ein Leder, kriegt das Werkzeug und den Maßstab für den Schuh hat er eher an seinem eigenen Fuß, so wie wir natürlich mit unserer natürlichen Vernunft den Maßstab für das Denken glauben zu haben und trotzdem kann wahrscheinlich niemand von uns, außer er ist tatsächlich in eine Schusterlehre gegangen, einen Schuh herstellen. Und genauso, so Hegel, wäre es eigentlich mit der Philosophie. Sie erfordert auch so etwas wie grundsätzliche handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse. Sie ist sozusagen nichts, was man spontan betreiben und entfalten kann. Die Philosophie wird häufig für ein formelles, inhaltsleeres Wissen gehalten, schreibt er weiter, und es fehlt sehr an der Einsicht, dass, was auch dem Inhalte nach in irgendeiner Kenntnis und Wissenschaft Wahrheit ist, diesen Namen allein dann verdienen kann, wenn es von der Philosophie erzeugt worden ist. Das ist jetzt sozusagen ein ganz entscheidender Schritt, den er hier weitergeht. Nicht nur, dass wir einem Irrtum unterliegen, wenn wir glauben, wir philosophieren schon, wenn wir in unserem Alltag über bestimmte, mehr oder weniger grundlegende Fragen resonieren. Uns fehlt, damit das wirklich Philosophie genannt werden kann, eine bestimmte wissenschaftliche Ausbildung und Methodik. Das mag man vielleicht noch einsehen. Aber den nächsten Gedankenschritt, den Hegel vollzieht, der rührt natürlich an Selbstverständnis der modernen Wissenschaften, denn er behauptet, dass alles, was in irgendeiner Art und Weise den Anspruch hat, wissenschaftliche Wahrheit zu sein, letztlich von der Philosophie erzeugt worden sein muss. Das heißt, die Philosophie ist für ihn keine Spezialdisziplin, wie wir sie heute auffassen, sondern die Philosophie ist für ihn einerseits die Grundlage der wissenschaftlichen Tätigkeit überhaupt und auf der anderen Seite die Wissenschaft, die erst imstande ist, den Ergebnis anderer wissenschaftlicher Forschungen letztlich sozusagen das Siegel der Wahrheit, der wirklichen Wahrheit zu erleihen. Dass die anderen Wissenschaften, so schreibt Hegel wieder polemisch weiter, sie mögen es mit Resonieren ohne die Philosophie versuchen, so viel sie wollen, ohne sie nicht Leben, Geist, Wahrheit zu haben vermögen. Warum sagt er das? Das mag uns jetzt krude vorkommen, dieser unglaubliche Anspruch, dieses letzte Mal, dass wirklich die Philosophie diesen Souveränitätsanspruch erhoben hat, der natürlich sich damals übrigens auch noch in der Universitätsstruktur abgebildet hat, denn zumindest die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, dass die vier klassischen Fakultätsglieder, also die klassische Fakultätsgliederung, die seit dem Mittelalter datiert worden war, ja nur vier Fakultäten kannte. Wir in Wien haben jetzt, glaube ich, 15 Fakultäten, also zwei Zentren, die nach relativ beliebigen Gesichtspunkten meistens fragen, wer kann mit wem, wie viel sollen drinnen sein, wie schaut es mit Budgets aus und nach dem Prinzip divide et impera, nicht? Also für einen Rektor ist es natürlich angenehm, viele kleine zu haben als zwei oder vier große, mit denen er verhandeln muss. Nach solchen Gesichtspunkten werden bei uns Fakultäten zusammengelegt, auseinanderdividiert, neu gegliedert. Allein in der Zeit, in der ich an der Universität bin, haben wir viermal die Universitätsgliederung neu vorgenommen. Die klassische Universitätsgliederung kannte nur vier Fakultäten. Die untere Fakultät, die sogenannte philosophische Fakultät und darauf aufbauend die oberen Fakultäten, Medizin, Theologie und Rechtswissenschaft. Und das Ganze war wohl überlegt. So könnte man sagen, die untere Fakultät, die aus der mittelalterlichen Artistenfakultät entstanden war, wo man gleichsam einerseits die Basis des methodischen wissenschaftlichen Arbeitens lernte, Logik, Forschung, Mathematik, Geometrie, Arithmetik und was damals dazugehörte, und auf der anderen Seite darauf aufbauend, auf diesem grundlegenden methodischen und theoretischen wissenschaftlichen Formen, darauf aufbauend dann die angewandten Formen der Wissenschaft, also da, wo Wissenschaft mit dem Leben des Menschen in Kontakt tritt. Und auch das hat eine durchaus interessante und meines Erachtens bis heute letztlich überzeugende Logik, woraus besteht der Mensch und sein Leben. Ja? Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele und wir sind soziale Wesen. Ja? Für den Körper ist natürlich die Medizin zuständig. Das ist die Wissenschaft, die sich mit unserem Körper beschäftigt, mit seiner Gesundheit, mit seiner Erhaltung und mit seiner Therapie, falls wir krank sind. Ja? Für unsere Seele ist natürlich die Theologie zuständig, ja? Denn einem Christenmenschen, zumindest aus der mittelalterlichen Weltbild, geht es ja letztlich um sein Seelenheil, für die Religion zuständig ist. Und für unser Zusammenleben ist natürlich die Rechtswissenschaft zuständig, die jene Regeln entwirft und diskutiert und argumentiert, nach denen wir unsere soziale Ordnung fundieren. Für die theoretische Erkenntnis der Welt ist die philosophische Fakultät zuständig. Ja? Und zwar in aller Hinsicht, weshalb bis zur Gültigkeit dieser Fakultätsgliederung in der ehemaligen klassischen philosophischen Fakultät nicht nur die sogenannten Geisteswissenschaften beheimatet waren, sondern auch die theoretischen Naturwissenschaften, Physik, theoretische Chemie, Mathematik etc., weil die philosophische Fakultät gleichsam die Aufgabe hatte, jede Form des theoretischen Wissens sozusagen bereitzustellen bzw. Sich zu erarbeiten, auf dem dann die praktischen Anwendungen dieses Wissens aufbauen konnten. Und deshalb kann Hegel darauf aufbauend noch einmal ein letztes Mal diesen Anspruch stellen, und zwar nicht nur zufällig. Ja, alles, was theoretisches Wissen produziert, gehört in die philosophische Fakultät, sondern die Philosophie ist selber diejenige Disziplin, die den Ergebnissen unterschiedlicher wissenschaftlichen Bemühungen erst so etwas wie den Status einer theoretischen Stringenz und einer logischen Notwendigkeit imstande ist zu verleihen. Denn Hegel ging davon aus, das ist sozusagen der Kern seines Gedankens, Hegel ging davon aus, dass wissenschaftliche Wahrheit nur solchen Überlegungen, Thesen, wie immer es nennen wollen, Theorien zugesprochen werden können, die sich letztlich in einem strengen Sinn als notwendig erweisen, bei denen also sozusagen begrifflich nachgewiesen werden kann, dass ihnen eine gewisse oder eine entscheidende Notwendigkeit innewohnt. Es sind keine Vermutungen, es sind keine Wahrscheinlichkeiten, es sind sozusagen keine Überlegungen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt die Spitze des Eisbergs oder eine allgemeine oder nur ein Zufall. Alle solche Überlegungen stellen wir natürlich in Wissenschaften an, aber daraus lassen sich keine Wahrheiten ableiten, wenn es mir nicht gelingt, nachzuweisen, dass aus solchen Wahrscheinlichkeiten oder aus solchen Vermutungen gewisserweise auch Notwendigkeiten abzuleiten sind. Sie können sich auch in jedem Bereich der Natur, der sogenannten empirischen Wissenschaften, können Sie das überprüfen, ist ein altes erkenntnistheoretisches und wissenschaftstheoretisches Problem, dass allein empirische Beobachtungen nie mit letzter Konsequenz zu allgemeingültigen Aussagen kommen können, schon aus logischen Gründen nicht kommen können. David Hume hat ja das schon festgestellt, dass der Induktionsschluss, auf dem alle empirischen Beobachtungen beruhen, dass der selber logisch inkonsistent ist. Denn empirische Beobachtungen beruhen im Wesentlichen, also die Gesetzmäßigkeiten, die wir durch Empirie entdecken, beruhen letztlich darauf, dass wir eine Reihe von Erscheinungen konstatieren und aus dieser Reihe folgern, es wird entweder immer so weitergehen oder diese Reihe ist signifikant für eine bestimmte Fragestellung oder aus dieser Statistik ergibt sich eben eine gewisse Tendenz. Aber alles das ist natürlich abhängig von der Kontingenz, das heißt von der Endlichkeit empirischer Beobachtungen. Sie können das bei jeder Umfrage im Bereich der Sozialwissenschaften ablesen. Selten wird ja dazu gesagt, wenn wieder mal eine Umfrage erhoben wird, wie schätzen die Österreicher heute nach dem Rücktritt des Vizekanzlers die politische Lage ein? Berühmte Sonntagsfrage, wenn morgen Wahlen wären, dann am Sonntag Wahlen wären, wie würde das Wahlergebnis aussehen? Wie viele Österreicher werden befragt? 9 Millionen müssten befragt werden, wenn das Ergebnis wirklich stichhaltig wäre, dann könnte man gleich die Wahl veranstalten. Ja, macht man nicht. Ja. 100.000 wären vielleicht eine interessante Stichprobe, macht man auch nicht. Man fragt 200. 200 ausgewählt nach sogenannten repräsentativen Gruppen und von daraus extrapoliert man sozusagen, das ist das Bild der politischen Zuordnungen im Falle einer möglichen Wahl. Das heißt also, das hat natürlich eine gewisse Plausibilität. Wahrscheinlichkeiten heißen ja deshalb Wahrscheinlichkeiten, weil sie nicht unwahrscheinlich sind, aber notwendige Wahrheiten sind es nicht. Nicht? Und jede empirische Umfrage, wie Sie wissen, die vor einer Wahl veröffentlicht wird, kann dann durch das Wahlergebnis selber konterkariert werden. Wie es genau ausgeht, weiß man erst, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Sonst könnte man sich eine Wahl ersparen und gleich nur stichprobenartige Umfragen machen, käme ja wesentlich weniger. Ja? So funktioniert es allerdings nicht. Und so ist es natürlich dann auch bei allen diesen empirischen Wissenschaften, die von einer begrenzten Anzahl von Beobachtungen oder von Experimenten beruhen und daraus versuchen, allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. Hegel hat noch die These vertreten, die wir so natürlich nicht mehr vertreten können, dass die Philosophie die Disziplin ist, die auch diesen empirischen Beobachtungen und ihren hypothesenartigen Schlussfolgerungen so etwas wie Notwendigkeit verleihen kann, wenn diese Ergebnisse nämlich durch strenge begriffslogische Arbeit gegangen sind. Wahre Gedanken, so Hegel, weiter in dieser Vorrede, wahre Gedanken und wissenschaftliche Einsicht ist nur in der Arbeit des Begriffs zu gewinnen. Das heißt also, eine Beobachtung ist eigentlich noch gar nichts. Ja? Erst eine Beobachtung, die dazu führt, dass ich einen strengen Begriff von der Wirklichkeit bekomme, er ist natürlich da in einem gewissen Grade tatsächlich eine Nachfolge Platons Idealist. Ja, die Welt, die wir beobachten können, ist eine unglaublich vielfältige Welt, ein Sammelsurium von Sinneseindrücken und begriffen haben wir erst etwas, wenn wir sozusagen hinter diesem Sammelsurium von Sinneseindrücken so etwas wie notwendige Konstellationen, Wesenheiten, Wahrheiten imstande sind zu entdecken, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie tendenziell unabhängig von diesem Sammelsurium der Sinneseindrücke sind, die sich ja ständig wiederum ändern können. Ja? Das heißt also, die Allgemeinheit des Wissens, die allgemeinen Begriffe sind gerade diejenigen, die entscheidende Wahrheiten vermitteln können, nicht weil sie leer sind, sondern weil sie tatsächlich versuchen, die Fülle der Erscheinungen wirklich jetzt in dieser Formulierung auf den Begriff zu bringen, das Wesentliche hinter den Erscheinungen zu entdecken. Berühmter Satz, also diese Vorrede, wenn Sie die Tür lesen, werden Sie merken, Sie kennen wahrscheinlich natürlich aus unterschiedlichen Zusammenhängen einige berühmte Hegelsätze und viele dieser berühmten Hegelsätze stammen aus dieser Vorrede zur Phänologie des Geistes. Zum Beispiel der Satz, den man wirklich sozusagen in aller Tiefe durchdenken muss, das Bekannte, schreibt Hegel, das Bekannte ist darum, dass es bekannt ist, noch nicht erkannt. Ja? Und das ist wirklich in einem Satz formuliert genau die Differenz zwischen dem, was wir empirische Beobachtung auf der einen Seite und wissenschaftliches Begreifen auf der anderen Seite nennen können. Bekannt ist uns bald etwas. Ja? Wir alle wissen natürlich, die Neugier beginnt damit, dass etwas, was mir noch unbekannt ist, zu etwas Bekannten wird. Ja? Zurzeit ist es sehr, wenn Sie Zeitungen durchlesen, wenn Sie das bemerken, ist es sehr modern, nach Japan zu fahren, um etwas, was uns bisher unbekannt ist, zumindest hier unbekannt ist, nämlich wie gehen Menschen mit solchen Katastrophen dieser Dimension um das zu erfahren. Ja? Dann fährt man dorthin, schaut sich das an, beobachtet die Menschen. Wenn man Glück hat, kann man ein bisschen Japanisch, wenn man nicht Japanisch kann, hat man sowieso nur eine restringierte Bekanntheitsmöglichkeit. Ja? Und zieht daraus dann seine Schlussfolgerung. Ja? Es ist natürlich, wenn man dann dort ist, vor Ort, hat man jetzt etwas, was vorher unbekannt war, ist zu etwas Bekannten geworden. Man sieht es, man riecht es, man spürt es. Aber hat man deshalb schon etwas erkannt? Und was will man durch diese Form von Bekanntschaft überhaupt erkennen? Ja? Will man jetzt die japanische Mentalität, Umgang der Japaner mit der Technik und mit den daran verbundenen Risiken, was will man dadurch erkennen? Und zwar durch Einzelbeobachtung. Ja, durch Einzelbeobachtung. Ich habe heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so einen großen Bericht eines deutschen Wissenschaftlers und Schriftstellers Dietmar Dart gelesen. Der ist wirklich wunderbar. Und da finden sich so Sätze, er beobachtet eine Frau, die in der U-Bahn ihre Brille verliert, ja, und dann ganz aufgeregt, nachdem die U-Bahn durchgefahren ist, ganz aufgeregt versucht, diese Brille mit einem Stock sozusagen das zwischen Gleis und Bordkante gefallen, heraufzuholen. Ja? Ein Einzelfall, eine Beobachtung, das ist bekannt. Und er zieht die wunderbare Schlussfolgerung, man sieht, so gelassen, wie man bei uns tut, stehen die Japaner technischen Katastrophen gar nicht gegenüber. Sie sind aufgeregt und versuchen das zu reparieren. Ja? Also auf die Idee muss erst kommen, auf so eine Alltagsbeobachtung, die man überall machen kann, so eine generalisierende Aussage über die Mentalität einer Kultur zu machen. Und das ist genau das, was Hegel meint. Ja? Da spüren Sie, wie die Frage, was ist jetzt bekannt und welche Schlussfolgerungen allgemeiner Art kann und darf ich aus dem Bekannten ziehen. Das ist genau das Problem. Und etwas begriffen habe ich dann, wenn es mir gelingt, eine Schlussfolgerung zu ziehen, die ich nicht mehr dann stützen kann mit dem, was wir im Alltag immer machen, aber ich habe es ja gesehen an einem Fall, sondern die stützen muss mit Argumenten, die zeigen, dass diese Schlussfolgerung logisch notwendig ist, also dass ja tatsächlich eine intensivere oder höhere Form von Wahrheit zukommt, als nur die zufällige Bekanntschaft mit einem Ereignis, das ich gewisserweise verallgemeinere. Und das ist genau das Problem, auf das Hegel aufmerksam machen möchte, dieser Prozess der Verallgemeinerung, der im Alltag natürlich wunderbar durch die schon von Spinoza beobachtete Form unserer Tendenz zur Assoziation im Alltag natürlich wunderbar funktioniert. Ja. Sie machen einmal eine Erfahrung mit einem Menschen und alles, was dem ähnlich ist, wird genau dieser Erfahrung unterworfen und diese Erfahrung wird zu einer allgemeinen Einsicht sozusagen importilisiert. Ich bin gestern von einem österreichischen Nachrichtenmagazin angerufen worden und gefragt worden, Philosophen sind ja angeblich für Moral zuständig, warum dieser Irrglaube entsteht, weiß ich nicht. Aber ich bin gefragt worden, ob ich auch der Überzeugung bin oder der Auffassung bin, dass angesichts der Vorkommnisse in der österreichischen Politik in den letzten Wochen und Monaten man wirklich konstatieren muss, einen allgemeinen Moralverlust in diesem Land. Ja? Jetzt haben wir sozusagen drei oder vier Fälle von Korruption. Und schon konstatieren wir einen allgemeinen Moralverlust. Ja, das ist genau dieser Fehlschluss, gegen den Hegel hier opponiert, um wirklich feststellen zu können, ja, ob es wirklich einen allgemeinen Moralverlust gibt, müsste ich erstens einmal Moral etwas exakter definieren, als nur dadurch, betreibe kein Lobbying, wenn du Parlamentsabgeordneter im EU-Parlament bist. Ja. Das ist noch keine großartige Moral, würde ich sagen, sondern das sind Selbstverständlichkeiten, gegen die Mauer verstoßen kann. Ja? Und das Zweite ist natürlich, ich brauche einen Maßstab dafür, was Moralverlust bedeutet. Ja? Also den Verlust muss ich ja messen können an einen Soll- oder Ist-Zustand. Darüber denken wir gar nicht nach, sondern es scheint uns so, weil für eine kurze Zeitspanne Medien jetzt voll sind von korrupten Politikern und Ex-Politikern, es gibt hier einen sozusagen Moralverlust. Ich habe den Journalisten dann getröstet mit dem Hinweis, das scheint mir nicht allzu groß zu sein, der Moralverlust, den man könne schon bei Immanuel Kant nachlesen, der sich beklagt habe darüber, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass jedes Mitglied des englischen Parlaments bestechlich sei, es sei alles nur eine Frage des Preises. Ja? Also, wenn das schon eines 18. Jahrhunderts State of the Art war, dann kann der Moralverlust angesichts der österreichischen politischen Turbulenzen so groß nicht gewesen sein. Nur der Begriff, so Hegel, nur der Begriff, also das, womit wir versuchen, das Wesen einer Sache, an diesem Beispiel gesprochen, etwa das Wesen von Moral und was es heißt, Moral zu verlieren, ja, in einem kollektiven Gebilde, nur der Begriff alleine, schreibt Hegel, kann die Allgemeinheit des Wissens hervorbringen. Und nur die Allgemeinheit hat den Anspruch auf Notwendigkeit und nur was der Anspruch auf Notwendigkeit hat, ist tatsächlich wahr. Welche weder die gemeine Unbestimmtheit und Dürftigkeit des gemeinen Menschenverstandes, sondern gebildete und vollständige Erkenntnis, noch die ungemeine Allgemeinheit der durch Trägheit und Eindünkel von Genie sich verdärmenden Anlage der Vernunft, sondern die zu ihrer einheimischen Form gediehene Wahrheit ist, welche fähig ist, das Eigentum aller selbstbewussten Vernunft zu sein. Man muss natürlich aufpassen, Hegel polemisiert hier natürlich auch gegen bestimmte Richtungen in der Wissenschaft und Philosophie seiner Zeit. Ja? Er polemisiert einerseits einerseits gegen den gemeinen und trägen Menschenverstand, gegen die Dürftigkeit und Unbestimmtheit dieses Menschenverstandes, der sich eben mit solchen schnellen Vermutungen, Extrapolationen und Vorurteilen zufrieden gibt. Die müssen geschärft werden. Dieser Menschenverstand muss auf, sozusagen gehoben werden. Und er polemisiert aber auch, und das ist ein deutlicher Seitenhieb auf einige seiner Jugendfreunde, wenn sie an die letzte Vorlesung erinnert, er polemisiert aber auch gegen die Trägheit und den Eigendünkel von Genies, ja, die glauben, sich aufgrund von Intuitionen der Arbeit des Nachdenkens und des Schärfens der Begriffe entziehen zu können, um gleichsam individuell subjektivistische Wahrheiten zu verkünden, die keiner Überprüfung standhalten. Ja. Das war natürlich gegen dieses romantische Genie-Ideal gerichtet, gegen das Hegel natürlich sehr viel hatte, nicht zuletzt selber, weil er nie in den Verdacht gekommen war, ein Genie zu sein. Ja. Sondern für ihn war das tatsächlich, war die Hervorbringung von philosophischer Arbeit keine Sache von genialen Einfällen, sondern eine Sache tatsächlich von harter, von knochenharter Tätigkeit. Allerdings, und er hat auch ein systematisches Argument hier in dieser Überlegung eingebaut, allerdings erst dann, wenn durch diese begriffliche Knochenarbeit die Allgemeinheit einer Wahrheit demonstriert werden kann, nachvollziehbar gemacht werden kann, erst dann kann diese Wahrheit zum Eigentum aller vernünftigen Wesen werden. Denn ihre Vernunft erlaubt es ihnen jetzt, diese Schritte der Reflexion, der Beweisführung, der Ableitung nachzuvollziehen. Der Nachteil von einer genialen Intuition besteht ja darin, sie gilt nur für das Genie. Die anderen können es bewundern oder verurteilen, aber sie können es nicht nachvollziehen. Denn es gibt, das ist ja das Wesentliche des Einfalls, dass es keine Schritte gibt, wo ich einen Einfall nachvollziehen kann. Man hatte ihn, aber man hatte ihn nicht. Ja. Ich kann dann nachträglich versuchen zu zeigen, dass ein Einfall logisch begründet oder wie immer wissenschaftlich begründet werden kann, dann ist er nachvollziehbar. Aber nur als geniale Intuition bleibt sie so etwas, das sozusagen dann andere Korrespondenzformen notwendig macht, weshalb man eben Genies entweder hasst oder liebt. Ja. Während man Wissenschaft braucht, nicht hassen oder lieben, sondern man soll sie überprüfen und wenn es stimmt, dann soll man sie sich zu eigen machen und wenn es nicht stimmt, soll man es widerlegen. Ja? Das heißt, je mehr Charisma, also sagen so Wissenschaftler so guruartig um sich verbreiten, je mehr sozusagen die Auseinandersetzung ihrer Ideen eher Glaubenskämpfen zwischen Anhängern und Gegnern ähnelt, umso eher liegt der Verdacht nahe, ich würde jetzt Hegel sagen, dass es sich hier nicht eben nicht um Wissenschaft handelt. Ja? Sondern Wissenschaft ist genau das, was sich jederzeit einer rationalen Überprüfung stellt und was, wenn es seinen Anspruch auf Wahrheit durchhalten kann, wirklich zum Eigentum jedes selbstbewusst vernünftigen Wesens werden kann. Das muss ich weder glauben, noch muss ich aus intuitiven Gründen ablehnen. Das Kriterium dafür, oder wenn man so sagen kann, das Verfahren, das zu dieser wissenschaftlichen Wahrheit führt, ist jetzt aber witzigerweise selber fast so etwas geworden, was man glauben kann oder nicht glauben kann. Nämlich das, was Hegel mit einer eigentlich metaphorischen Umschreibung die Arbeit des Begriffs nennt. Und er sagt sehr bewusst die Arbeit des Begriffs, nicht die Arbeit an einem Begriff. Ja, man kann natürlich sagen, philosophische Reflexion besteht in hohem Maße natürlich in der Arbeit an Begriffen. Ja, wir können gar nicht anders als in Begriffen denken. Die werden uns sozusagen durch unsere Sprach- und Denkentwicklung gleichsam mitgeliefert. Und jetzt können wir versuchen, diese Begriffe zu schärfen. Ja, wir können sie definieren. Wir können fragen, was sie bedeuten. Wir können fragen, wann sie was bedeuten. Wir können untersuchen, wie Begriffe ihre Bedeutung auch verändern oder verschieben. Wir können unterscheiden von Begriffen, die tatsächlich, denen tatsächlich etwas in der Wirklichkeit entspricht, ja, oder Begriffe, die gleichsam nur eine Atmosphäre verbreiten sollen, die ideologische Begriffe sind, die scheinhafte Begriffe sind, denen eigentlich nichts mehr entspricht, beziehungsweise die auch in sich selbst keine wirkliche Konsistenz aufzuweisen haben. Man kann also Begriffskritik betreiben als Philosoph. Ja? Alles das steckt auch bei Hegel drinnen, aber er meint tatsächlich mehr. Er meint, dass in der Tat Begriffe selber arbeiten. Die Arbeit des Begriffs ist nicht nur die Arbeit am Begriff, sondern die Arbeit des Begriffs ist tatsächlich sozusagen die Bewegung, die der Begriff vollzieht, wenn wir uns einem Begriff überlassen, das heißt also, wenn wir landläufig gesprochen über einen Begriff nachdenken. Wir versuchen das an einem Beispiel Ihnen zu demonstrieren, das vielleicht nicht ganz einfach ist, aber unglaublich spannend ist. Das findet sich nicht in der Philologie des Geistes, sondern es ist der Anfang von Hegels vorhin schon erwähnten, nicht ganz einfach zu lesenden Werk Wissenschaft der Logik. Wo Hegel tatsächlich, was man ja selten tut, ich weiß nicht, ob Sie schon einmal getan haben, darüber nachdenkt, er fängt an, ein Buch zu schreiben. Das macht man manchmal. Ja, Sie fangen manchmal auch an, vielleicht eine Seminararbeit zu schreiben oder einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail zu schreiben. Man fängt mit irgendetwas an. Man fängt sehr oft in seinem Leben mit irgendetwas an. Ja, das ist ganz klar. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was es überhaupt heißt, mit etwas anzufangen? Nicht jetzt im Konkreten, was es heißt, eine E-Mail zu beginnen oder eine Beziehung zu beginnen ja, oder einen Text zu beginnen, sondern was es überhaupt heißt, einen Anfang zu setzen. Also wir nehmen uns jetzt, das ist der Vorschlag Hegels, wenn wir darüber nachdenken wollen, was heißt es, mit etwas zu beginnen, wir nehmen uns jetzt diesen Begriff, der diesem ganzen Unterfangen zugrunde liegt, nämlich den Begriff des Anfangs vor. Und jetzt lassen wir diesen Begriff arbeiten. Wir lassen diesen Begriff in der Art und Weise arbeiten, dass wir uns versuchen, uns seiner Dynamik zu überlassen. Die entsteht, wenn ich beginne, so scharf als möglich, ja, über diesen Begriff nachzudenken und versuche auszuloten, was dieser Begriff eigentlich enthält, was dieser Begriff eigentlich meint. Was meint der Begriff des Anfangs? Laut Hegels Definition, und da steckt schon unglaublich viel drinnen, nach Hegels Definition meint der Begriff des Anfangs Folgendes, es klingt auf den ersten Blick wahrscheinlich jetzt wahnsinnig banal, alles Komplizierte beginnt mit dem Banalen. Denn der Begriff des Anfangs meint, es ist noch nicht, aber es soll etwas werden. Es ist noch nichts, aber es soll etwas werden. Das klingt banal, ist aber nicht trivial. Warum? Denn hier ist einmal gesagt, und das ist ein unglaubliches Spannungs, ich hoffe, Sie spüren das, ja? ein unglaubliches Spannungsfeld zwischen diesem es ist noch nichts. Das Entscheidende ist hier das noch. Ja? Denn wenn es noch nicht wäre, dann wäre nur nichts. Und wenn nichts ist, wird auch nichts draus. Ja, aus nichts wird nichts. Ja, nichts ist nichts. Ja, sondern, und da ist auch kein Anfang. Sondern, in dem Moment, wo ich von einem Anfang spreche, ist dieses Nichts, das ist, ja, schon gewisserweise dementiert. Es ist schon aufgehoben bis zu einem gewissen Punkt, denn es ist nicht mehr nichts, sondern es ist noch nichts. Ja. Das heißt, der Anfang setzt immer schon, egal wo er gesetzt wird, ja, setzt gewisserweise Bewusstsein davon voraus, dass dieser Zustand, dass etwas nicht ist, verlassen werden soll. Es soll etwas werden. Aber, setzt Hegel vor, es ist noch nichts geworden. Ja? Das heißt, auch in diesem Soll, das ist dann kein moralisches Soll im Sinne der Aufforderung, sondern kann ich sagen, ein logisches Soll. Ja? Denn es ist die notwendige Voraussetzung eines Anfangs, dass hier etwas werden soll. Denn wenn das nicht intendiert wäre oder wenn das nicht zugrunde gelegt wäre, könnte ich nicht von einem Anfang sprechen. Ja? Denn der Anfang, der Begriff des Anfangs, ja, ist denn nur überhaupt sinnvoll, wenn er andeutet, dass etwas, was noch nicht ist, werden soll. Ja? Dann hat etwas oder dann beginnt etwas, wenn etwas werden soll. Das heißt also, der Anfang ist selber sozusagen schon ein Spiel auf der einen Seite mit dem Nichts, das vorausgesetzt werden muss, sonst könnte nichts anfangen. Ja? Etwas, was immer schon da ist, hat auch nicht angefangen. Das ist übrigens überhaupt nicht trivial, wenn man darüber nachdenkt. Also, ist überhaupt nicht trivial, weil wir natürlich ständig in einem Kontinuum von Ereignissen leben, in einem Kontinuum von Erfahrungen, auch in einem Kontinuum von Institutionen und gar nicht so leicht entscheiden können, wann beginnt etwas, wann hat etwas tatsächlich begonnen, wann beginne ich mit etwas. Ja? Manchmal ist es relativ klar und Hegels Beispiel, wann beginnt sozusagen, oder wann beginnt man mit einem Text oder mit einem Buch, auch da scheint es uns nachvollziehbar, obwohl, Sie kennen sozusagen, das ist auch so ein romantisches Bild, der Schriftsteller vom leeren Blatt Papier. Ja? Also sozusagen genau dann auch dokumentiert, inszeniert die Situation, wo klar ist, hier könnte ein Anfang sein. Ja? Denn das Nichts ist schon gewisserweise aufgehoben, das Blatt Papier ist schon da. Oder wie gesagt, man macht im Computer das Textverarbeitungsprogramm auf und lässt dieses weiße Blatt Papier simulieren, aber man hat noch keine Zeile geschrieben, man hat keinen Buchstaben geschrieben. Ja? Aber jetzt ist klar, es ist zwar ein Nichts, es steht noch gar nichts drauf, ja? Aber es soll was drauf geschrieben werden. Ja? Das ist der Anfang, oder? Das ist die Situation des Anfangs. Nicht immer ist es aber so klar, wie dieses Nichts aus dem, was entstehen soll, bestimmt werden kann, beziehungsweise so klar, wann etwas dann retrospektiv gesprochen begonnen hat. Für Hegel geht das so, der Anfang, ja, ist also auf einer Seite das Nichts, sonst wäre es kein Anfang, aber es ist nicht das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem etwas ausgehen soll, etwas. Etwas, das in irgendeiner Art und Weise Gestalt gewinnt, etwas, das in irgendeiner Art und Weise Existenz gewinnt, etwas, das in irgendeiner Art und Weise sein wird. Denn wenn nichts rauskommt, war es bekanntlich auch kein Anfang. Das ist übrigens eine logisch hochinteressante Frage. Wie viel muss herauskommen, damit ein Anfang war? Also wann kann ich zum Beispiel die Arbeit an einem Text abbrechen und sagen, also angefangen habe ich zwar, aber es ist nichts draus geworden. Oder wann muss ich sagen, es war nicht einmal ein Anfang, denn es ist überhaupt nichts daraus geworden. Also ich würde sagen, hegelianisch gesprochen, sobald es klar ist, es soll was werden und es zeigen sich erste Anzeichen, dass etwas werden soll, also etwas muss da sein, ein Seiendes muss sichtbar sein. Ja? Wenigstens ein Buchstabe muss geschrieben sein, dann kann ich sagen, das war ein Anfang. Dass etwas werden soll, heißt ja nicht, dass das immer glücken muss. Es gibt ja viele Prozesse, die man abbrechen muss. Ja? Also wir können jederzeit eine Prüfung beginnen, das ist relativ klar, wann sie beginnt, 15 Uhr, 10 Uhr. Ja? Und wir können sie dann wieder abbrechen. Wenn man drauf kommt, der Kandidat weiß nichts oder fast nichts. Ja? Aber immer hat die Prüfung begonnen. Ja? Und es war etwas da, ein verzweifelter Versuch, einen Begriff zu formulieren, quälende Erinnerungsarbeit, irgendwelche undefinierten Laute waren hörbar. Es war etwas, es kommt nur das Etwas drauf an. Ja? Also kann man sagen, der Anfang besteht aus einem Nichts, das kein reines Nichts mehr ist. Sondern in diesem Nichts ist gewisserweise ein Sein immer schon mit enthalten, allerdings nur in einer vollkommen unbestimmten Form. Ja, was letztlich herauskommen wird, was dieses Sein tatsächlich sein wird, wüsste ich ja erst, wenn ich den Anfang hinter mir gelassen habe und was geworden ist, wenn die fertige Arbeit vor mir liegt, wenn die Prüfung positiv abgeschlossen wurde. Wenn ein Prozess zu einem Ende gekommen ist, wenn eine Intention realisiert werden konnte. Der Anfang, so Hegel weiter, ist also beides zugleich. Sein und Nichts. Er ist die Einheit von Sein und Nichts. Er ist ein Nichtsein, das zugleich ein Sein ist und ein Sein, das zugleich ein Nichtsein. Ja? Und das ist logisch notwendig, das ist kein Aphorismus, sondern es ist logisch notwendig, wenn ich dem Begriff des Anfangs wirklich einen Sinn geben will. Ja? Denn ich kann nicht sagen, er ist das reine Nichts, dann könnte nie was beginnen. Und ich kann nicht sagen, es ist schon immer begonnen worden, da ist schon etwas, sonst wäre es ja kein Anfang. Ja? Ich kann sagen, den Anfang gibt es gar nicht in unserem alltäglichen Leben, weil wir immer schon in Kontinuitäten eingebunden sind, aber dann sage ich nur, dass dieser Begriff des Anfangs für unsere bestimmten Lebenserfahrungen nicht anwendbar ist, oder für bestimmte Lebenserfahrungen nicht anwendbar ist. Für andere Lebenserfahrungen vielleicht schon. Und von einem Anfang kann man sozusagen in der Tat immer nur dann sprechen, wenn diese beiden Momente des Nicht oder des Nicht mehr und noch nicht etwas und des Seins, das aber noch kein konkretisiertes Sein ist, vorhanden sind. Hegel macht das sozusagen so nebenbei und Sie merken natürlich, das ist schon irgendwie für mich zumindest faszinierend. Man geht von diesem ganz Problem, ganz banalen Problem aus, was heißt es mit dem Beginn eines Textes anzufangen, was heißt es anzufangen einen Text zu schreiben und ist dann flugs, nur indem er ein bisschen über dieses Phänomen des Anfangs nachdenkt, bei den zwei Zentralkategorien der abendländischen Ontologie, das Sein und das Nichts. Ja? Höhere Begriffe, tiefere Begriffe, vielleicht auch unsinnige Begriffe haben wir ja nicht formuliert in unserer Denkgeschichte. Und gleichzeitig geht es darum, mit diesen Begriffen ein ganz einfaches Phänomen auf den Begriff zu bringen und tatsächlich zu begreifen, was es ist. Hegel zeigt jetzt, dass wenn ich diese Begriffe Sein und Nichts tatsächlich in ihrer Reinheit nehme, so wie sie uns hier sich aufdrängen, dann müsste ich sagen, das reine Nichts, ja, ist natürlich tatsächlich nichts. In diesem reinen Nichts steckt wirklich nichts drinnen, sonst wäre es nicht das reine Nichts. Ja. Vom reinen Nichts könnt ihr ja nicht einmal sagen, dass es nicht ist. Ja. Wenn wir Sachen sagen, sie ist nicht, ja, bedeutet zwar ex negativo die Sache voraussetzen. Aber das wirkliche Nichts kann ich nicht in dieser Art und Weise voraussetzen. Also das reine Nichts ist ein vollkommen leerer Begriff, der eigentlich nichts besagt. Interessanterweise sagt Hegel dasselbe vom reinen Sein. Ja, denn auch das reine Sein, was sagt das reine Sein? Ja, vom reinen Sein kann ich nur sagen, dass es ist. Ja, ich kann nicht sagen, dieses ist und jenes nicht. Ja, ich könnte sogar sagen, das reine Sein kann auch das Nichts anwenden, außer deshalb nicht, weil das Nichts nicht sein kann. Ja, aber ansonsten besagt das reine Sein nur, ich kann auch nicht einmal sagen, das reine Sein grenzt sich vom Nichtseienden ab, denn das Nichtseiende ist ja nicht. Ja, also das reine Sein ist genauso umfassend wie das reine Nichts und ist genauso leer. Weshalb Hegel so bei dieser Reflexion am Anfang so nebenbei zu der These kommen kann, wenn ich die Begriffe Sein und Nichts in ihrer Reinheit nehme, sind sie eigentlich identisch. Ja? Sondern sie wären wirklich erst virulent dann, wenn ich diese reine Reinheit dieser Begriffe, das Sein und das Nichts, verlasse und diese beiden sozusagen ins Spiel miteinander bringe. Und dieses ins Spiel miteinander bringen von Sein und Nichts ist nichts anderes da als das, was wir den Anfang nennen. Ja? Denn hier haben wir ein Sein, das nicht mehr reines Sein ist, ein Nichts, das nicht mehr reines Nicht ist, sondern es soll ja etwas werden. Und wir haben ein Sein, das nicht reines Sein ist, denn es soll sich ja sozusagen aus diesem Nichts entwickeln. Was heißt das? Was heißt das für Hegel letztlich? Dass der Anfang, ja, oder das, was wir, was die Wahrheit ist des Anfangs, nämlich dass er weder das Sein noch das Nichts in seiner Reinheit ist, sondern dass das Sein in das Nichts und das Nichts in das Sein, und jetzt schreibt er, nicht übergeht, das könnte man sagen, das ist der Prozess des Übergehens vom Nichts in das Sein und vom Sein in das Nichts, sondern immer schon übergegangen ist. Und jetzt haben wir sozusagen das, was Hegel eine paradoxe logische Struktur, die er als Dialektik bezeichnet hat, nennt. Denn das Resultat ist, ich kann vom Anfang immer nur sprechen, wenn der Anfang schon vorbei ist. Wenn etwas angefangen hat. Ich weiß im Zustand des Anfangs letztlich nicht, ob es ein Anfang war. Sondern erst wenn dann das etwas geworden ist, ja, wenn etwas aus dem Nichts in das Sein übergegangen ist, weiß ich, dass es begonnen haben muss. Ja, dann war es ein Anfang. Wenn nichts daraus entsteht, war es auch kein Anfang. Sie können sich das an einem Beispiel illustrieren, das jetzt kein hegelianisches ist, sondern das ich hinzufüge, weil das im Alltag oft vorkommt. Ja. Denken Sie darüber nach, wie würden Sie definieren den Beginn einer Beziehung zwischen Menschen? Das ist ja wirklich ein ganz relevantes Thema. Ja. Wann beginnt eine Beziehung? Ja. Begegnungen gibt es viele, wie Sie wissen. Man lernt allenthalben Menschen kennen, zuerst virtuell, dann vielleicht auch real. Klar, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, aktiv, passiv, wie auch immer man sieht und wird gesehen. Aber wann beginnt eine Beziehung? Und Sie werden drauf kommen, wenn Sie sozusagen jetzt Ihre Beziehungsgeschichten durchforsten, ja, in Ihrer Erinnerung, und scharf darüber nachdenken, wenn Sie drauf kommen, dass Sie immer nur dann vom Beginn einer Beziehung sprechen konnten, wenn aus dieser Beziehung was geworden ist. Und dann kommt irgendwann einmal der Punkt, wo man sich dann zusammensetzt und sich gemeinsam erinnert, wie hat alles begonnen. Ja, da ist es schon etwas. Ja, aus einer Beziehung, aus der nichts wert, da kann ich nicht sagen, da ist was geworden. Ja, die hat auch keinen Anfang. Es gab vielleicht viele Gelegenheiten, viele Möglichkeiten, viele Begegnungen, die ein Anfang hätten sein können. Aber aus irgendwelchem Grund kam es zu nichts. Ja, zu nichts, genau in diesem Sinn. Es war nichts mehr danach. Ja. Es war eben kein Anfang, sondern nur eine Begegnung. Das heißt, dass etwas begonnen hat, setzt voraus, dass etwas daraus wird. Sonst könnte es nicht beginnen. Und das ist das Interessante, dass Hegel draufkommt, dass wir den Begriff des Anfangs ja, jetzt folgendermaßen bestimmen können. Wir haben hier auf der einen Seite als Voraussetzung das Nichts, das kein reines Nichts ist, sondern dieses Nichts muss sozusagen schon dementiert werden, negiert werden von einem Sein, dass ein Sein zu einem Etwas ist. Ja. Daraus ergibt sich eine Dynamik, wo man sagen kann, das Wesentliche des Anfangs besteht darin, dass etwas wird. Ja, das Werden ist eigentlich sozusagen die zentrale Kategorie, mit der ich den Anfang beschreibe. Aber dass etwas wird, setzt immer schon voraus. Denn wie man davon sprechen kann, es wird etwas, ja, setzt immer schon voraus, dass etwas geworden ist. Ja, sodass ich die Frage, wann etwas begonnen hat, letztlich schon aus diesen rein logischen Gründen, und meines Erachtens entspricht das durchaus unseren Erfahrungen, ja, sowohl als Individuen als auch Kollektive, dass ich aus rein logischen Gründen sozusagen vom Anfang immer nur gleichsam retrospektiv sprechen kann. In der Weise, wenn etwas entstanden ist, weiß ich, es hat begonnen. Man kann das Problem auch umdrehen. Ja? Wir leben ja in einer Welt, in der ständig etwas ist, das wir auch erfahren können. Und wir können bei allem, was ist, wissen wir, es ist geworden. Ja, weil unsere Welt ist nicht statisch, sondern sie verändert sich. Das ist unsere Grundüberzeugung, die übrigens hegelianisch ist. Ja, nicht alle Kulturen und nicht alle Zeiten haben so gedacht, dass das, was ist, geworden ist. Sondern man kann durchaus die Auffassung vertreten, das, was ist, ist entweder immer so, oder es ist das, was schon einmal war und jetzt wiederkommt. Ja. Die Wiederkehr des Gleichen ist eine ganz andere Konzeption als die einer Gewordenheit von etwas, was vorher so nicht war. Aber wir gehen davon aus, wir sind geworden. Aber was geworden ist, wenn wir jetzt nicht Unendlichkeit voraussetzen und nichts, das hat uns auch Spinoza gelehrt, in dieser Welt der endlichen Dinge ist unendlich, was aber nicht unendlich ist, muss einen Anfang haben. Ja? Das heißt, alles, was geworden ist und was wir erleben, hat einen Anfang. Das Interessante ist aber, wann war der Anfang? Ja? Ich erwähne jetzt ein ganz simples Beispiel aus unserem Erfahrungsschatz der letzten Jahre. Sie können sich bei sich überlegen, ja, welche Antwort Sie geben, die Finanzkrise des Jahres 2008. Wann hat sie begonnen? Ja? Wann hat sie wirklich begonnen? War das erst, als es schon offenbar war, dass das System crasht und eine Bank die Lehman Brothers zusperren mussten? Oder war es, als klar wurde, dass bestimmte Kredite nicht mehr vermittelbar sind? Oder war es, als man den Entschluss fasste, solche nicht mehr vermittelbaren Kredite überhaupt zuzulassen? Oder war es, als man das Finanzsystem in einer Art und Weise deregulierte, dass man mit solchen Krediten überhaupt arbeiten konnte? Ja? Das heißt also, Sie kommen, je nachdem, wie Sie das versuchen zu beantworten, ich bin jetzt kein Ökonom, ja? Das sind nur so Antworten, die ich der Wirtschaftspresse entnommen habe. Ja? Also je nachdem, aus welcher ökonomischen Schule jemand kommt, hat er eine andere Antwort, wann das Ganze begonnen hat. Bedeutsam wird das natürlich, weil mit der Identifizierung des Anfangs ja nicht nur in einem rein temporalen Sinne gesagt wird, wann etwas begonnen hat, sondern der Anfang, und das ist logisch vielleicht auch gar nicht so sauber, der Anfang fungiert ja auch gleichzeitig als Hinweis über die Ursache. Ja? Wenn ich sage, wann etwas begonnen hat, mache ich gleichzeitig implizit eine Aussage darüber, was die Ursache dafür war, denn ohne diesen Beginn hätte es nicht so sein können. Das ist natürlich gerade in den Geschichtswissenschaften, wo wir ständig mit dieser Historizität des Werdens zu tun haben, ist das natürlich eine ganz zentrale und ganz wichtige Frage, wann beginnt etwas? Ja? Wenn ich nicht eindeutige, fixierbare Gründungsdokumente habe, vor allem wenn es um Prozesse geht, die ein allmähliches Werden implizieren, wo sich etwas verändert, ist es ganz schwierig zu sagen, wann etwas begonnen hat, mitunter. Ja? Und je nach auch dem, wo ich die Verantwortung zuschreiben möchte, kann ich dann Anfänge sehr früh ansetzen oder erst sehr spät ansetzen. Ja? Hat dann auch sozusagen mit einer gewissen Ursachenforschung zu tun. Und das Interessante ist, wann etwas begonnen hat, wissen wir immer erst, wenn bis zu einem gewissen Grad die Dinge, ich sage jetzt nicht vollendet, aber zumindest wenn etwas daraus geworden ist. Ja? Bleiben wir bei ganz einem tagespolitisch aktuellen Beispiel, den Rücktritt des österreichischen Vizekanzlers gestern. Ja? Jetzt kann man unterschiedlichster Meinung darüber sein, was die tagesaktuelle Bedeutung betrifft. Wir können heute noch nicht sagen, ob mit diesem Rücktritt nur etwas beendet worden ist, nämlich die persönliche Karriere des Josef Bröll, oder ob mit diesem Rücktritt etwas begonnen hat. Wir wissen heute nicht, ob es ein Anfang ist. Ja? Es könnte nämlich auch so weitergehen wie bisher, dann war es nichts. Ja, dann ist einer zurückgetreten und ist ersetzt worden. Ja, dann war es wirklich nichts, dann war es kein Anfang. Ja, wenn jetzt sozusagen ein Nachfolger auftritt und die Koalition wird fortgeführt und alles bleibt, wie es ist, ja, nur mit ausgewechseltem Personal, dann hat das zwar eine Bedeutung für das Individuum, aber es ist damit politisch nichts begonnen worden. Es könnte aber auch sein, wir wissen es heute nicht, ja, dass das der erste Schritt ist zu einer Regierungskrise. Ja. Dass zum Beispiel Parteistrategen in der Partei des Koalitionspartners sich überlegen, also die Gelegenheit ist doch wahnsinnig günstig. Ja? Die ÖVP zerrüttet, ja? Der Nachfolger umstritten. Ja? Die soziale Krise verschafft uns ohnehin Aufwind. Ja? Die Grünen durch Fukushima haben eine Gunst der Stunde wie nie zuvor und vielleicht auch so bald nicht wieder. Wenn sich jemals in Österreich eine rot-grüne Koalition ausgehen könnte, dann jetzt, wenn es im Herbst Neuwahlen gäbe. So könnte man denken, ich sage nur konjunktiv, ja? So könnte man denken, man könnte den Koalitionspartner provozieren, man könnte Neuwahlen vom Zaun brechen, ist ja immer wieder passiert, ist ja nichts Neues. Ja? Und es könnte wirklich dann schon, sagen wir, die Rechnung geht auf und es gäbe in Österreich erstmals eine rot-grüne Regierung. Dann würde man schreiben, dieses wunderbare sozial-ökologische Experiment begann mit dem Rücktritt von Josef Bröll. Ja? Das heißt also, dann wäre das ein Anfang gewesen. Wenn dieses oder was anderes, man kann auch ein gegenteiliges Szenario entwerfen. Ja? Es gibt ja angeblich auch Parteistrategien auf der anderen Seite, möchte ich sagen, also neu beginnen, Gunst der Stunde, Strache wird eh immer stärker. Nicht? Also Fekta plus Strache wäre ein wunderbares Koalitionsteam. Ne? Ja, ja, eine Möglichkeit. Nicht? Man muss es einfach rein spielstrategisch so betrachten. Auch dann würde man sagen, die Wiederauflage von Schwarz-Blau, was immer sie, oder Blau-Schwarz, was immer sie hat begonnen mit dem Rücktritt des Vizekanzlers. Ja? Wenn das eine oder das andere nicht passiert, hat nichts begonnen mit dem Rücktritt des Vizekanzlers. Also der Anfang setzt, da sehen Sie genau diese Schärfe der hegelischen Überlegung, der Anfang setzt wirklich sozusagen voraus, dass etwas wird. Und dass etwas wird, weiß ich erst, wenn etwas geworden ist. Ja? Ich weiß es nicht vorher und ich weiß es nicht im Moment des Entstehens. Ja? Deswegen ist also, genügte ein bisschen Hegel-Lektüre, ja? Ein bisschen Hegel-Lektüre, um die Hybris unserer Zeit, ja? Die darin besteht, zu glauben, zu wissen, in welcher Epoche wir leben, ein bisschen außer Kraft zu setzen. Wir wissen es nicht. Ja? Denn Und jetzt erklärt sich, sozusagen aus dieser kleinen Abweichung in die Wissenschaft der Logik und diese Reflexion über den Anfang, denn nun erklärt sich ein weiterer, wahrscheinlich Ihnen allen bekannter zentraler Satz aus der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, ein Satz, der wirklich gleichsam in Nutze, ja, in wenigen Worten, das gesamte Programm der hegelischen Philosophie enthält. Und dieser Satz lautet: Das Wahre ist das Ganze. Das Wahre ist das Ganze. Und Hegel meinte das nicht, oder nicht nur, modern gesprochen im systemtheoretischen Sinn, dass das Ganze immer mehr ist als die Summe seiner Teile und dass ich deshalb das Ganze betrachten muss und dass das Ganze eine Dynamik hat, die sich aus der Summe seiner Teile ergibt, die aus den Teilen selbst nicht ablesbar sind. Ja, das macht es ja uns so schwierig, Systeme tatsächlich zu begreifen, weil wir kennen natürlich, bekannt sind uns immer nur bestimmte Teile eines Systems und daraus versuchen wir auf das Ganze zu schließen. Wer sich die Bildungsdebatten der letzten Wochen zum Beispiel zu Gemüte geführt hat, an welchem Ort auch immer, wird diese ständige Beobachtung machen können. Natürlich hat jeder, der an dieser Bildungsdebatte beteiligt ist, irgendwann einmal in seinem Leben notwendigerweise mit Lehrern zu tun gehabt. Wir alle sind in die Schule gegangen. Ja? Wie viele Lehrer hat man in seinem Leben konsumiert? Je nachdem, wie erfolgreich die Schullaufbahn war, vielleicht 10, vielleicht 15, vielleicht 20. Ja? Notorische Schulwechsler vielleicht 30. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Lehrer es in Österreich gibt, vielleicht 300.000. Aus dieser Erfahrung, die man mit 10 oder 20 Lehrern macht, machen wir generös Bemerkungen über das österreichische Schulsystem. Ja? Das heißt, aus der Kenntnis erstens nur einer Komponente, Lehrer sind ja nur ein Teil des Systems, aus der Kenntnis einer Komponente und da wiederum reduziert aufgrund zufälliger persönlicher Erfahrung, trauen wir uns zu, so ein komplexes System zu beschreiben und zu beurteilen. Das Wahre ist das Ganze, meint bei Hegel auf der einen Seite, wenn ich ein System erkennen will und begreifen will, muss ich es als System begreifen und nicht als Addition von Teilen, die mir zufällig bekannt sind. Es meint aber noch mehr. Das Wahre ist das Ganze, geht eben über diesen systemtheoretischen Ansatz hinaus, sondern meint, gerade weil alles, was ist, geworden ist und alles, was sein wird, werden muss, es fehlt nichts vom Himmel, leider, kann man sagen, kann ich sagen, was etwas ist. Ja, und das ist schon eine Kritik an der antinomischen Ontologie, die von einem Seinsbegriff, wenn man an Parmenides denkt, ausging, der extrem statisch gedacht war. Das in sich ruhende Sein, das sich nicht verändert. Hegel sagt, im Gegenteil, alles was ist, ist gekennzeichnet dadurch, dass es wird, dass es sich entwickelt, dass es sich entfaltet, sodass ich über die Wahrheit eines Seins erst etwas sagen kann, wenn es zu einem Ende gekommen ist. Erst wenn ich sagen kann, was rausgekommen ist, kann ich sagen, was es ist, weil ich sagen kann, wie es geworden ist und was es war. Ja? Das gilt jetzt für Individuen genauso wie für Gemeinschaften, für Ideen könnte man sagen, genauso wie für künstlerische Werke und Entwicklungen. Das gilt für alles, wo ich auf der einen Seite das Problem habe, es wird etwas, es verändert sich etwas ständig und auf der anderen Seite den Anspruch habe, gewisserweise die Wahrheit dessen, was sich hier tut und was sich hier ändert und was sich hier verändert, zu erkennen. Deshalb kommt Hegel in diese paradoxe Situation, dass gerade weil er alles Sein als Prozess von Entwicklungen begreift, ja, er die Wahrheit dieses Seins nur erkennen kann oder den Anspruch auf diese Erkenntnis nur erheben kann, wenn er gleichzeitig mit diesen Kategorien Anfang und Ende operiert. Denn wenn die Dinge nicht fertig werden, ja, wenn etwas nicht zu einem Ende kommt, dann kann ich es auch nicht erkennen, da stecke ich immer noch mittendrin. Ja? Da kann ich Vermutungen aussprechen, da kann ich sagen, bis hierher, ja, sieht es so aus, als ob. Aber das sind genau diese subjektiven Zugänge zur Wirklichkeit, von denen Hegel sagt, sie haben keine Notwendigkeit. Ja? Denn das Notwendige ist ja das, was logisch in sich konsistent ist. Und die Erkenntnis einer sich dynamisch verändernden Wirklichkeit ist logisch nur dann konsistent, wenn ich sie in ihrer Gesamtheit, das heißt am Ende ihrer Entwicklung, überblicken kann. Ich muss deshalb Zuflucht nehmen zu Konstruktionen, dass ich gleichsam in diesem Strom unendlicher Lebensentwicklungen so etwas wie Ganzheiten einmontiere. Das heißt, zumindest in einer gewissen vorläufigen Weise sagen kann, bestimmte Dinge sind hier an ein Ende gekommen und deshalb kann ich sie überblicken. Ja, das erklärt übrigens auch unsere Tendenz, der man sich ja kaum entziehen kann, Perioden der Vergangenheit so schön einzuteilen. Ja, und zu sagen, ja Gott, das ist ganz klar, also das Mittelalter dauerte vor. Ja, da kann man weiche Formulierungen von der Spätantike bis zur frühen Neuzeit wählen. Oder man kann, was natürlich unglaublich suggestiv ist, dann harte Markierungen wählen, ganz bestimmte Jahreszahlen. Ja, es dauerte von was weiß ich, irgendeiner Schlacht auf den katalanischen Feldern bis zur Entdeckung Amerikas. Das ist das Mittelalter. Ja, da habe ich zwei genau benennbare Daten. Und das ist dann in sich ganz und das abgeschlossen. Und jetzt kann ich versuchen zu begreifen, was diese Epoche bedeutet. In Wirklichkeit wissen wir, ist es ja nicht so. Ja? Sondern es gibt diese strengen Zäsuren nicht, weil sich alles eben entwickelt. Aber es gibt vielleicht markante Signale. Es gibt markante Signale, Zeichen, die wir dann symbolisch auch überhöhen und die wir als Beginn oder als Ende von Entwicklungen wahrnehmen. Im individuellen Leben haben wir es sehr einfacher. Wir werden geboren und wir sterben. Der Anfang und das Ende ist festgelegt. Und deshalb können wir natürlich im individuellen Leben leichter als im kollektiven Leben sagen, oder sagen, das Wahre ist das Ganze. Das heißt also, was ein Mensch ist, wer er ist, was ihn auszeichnete, lässt sich letztlich, eine Vermutung, die schon Aristoteles hatte, lässt sich letztlich immer erst sagen, aus der Retrospektive am Ende oder nach dem Ende des Lebens. Man könnte sagen, erster Biograf, ja, der ein abgeschlossenes Leben eines Menschen vor sich hat, der Zugang zu den relevantesten Dokumenten hat, kann ein einigermaßen stimmiges Bild zeichnen von dem, was war. Nicht der Zeitgenosse und auch nicht man selber, weil man hat seine blinden Flecken. Natürlich weiß der Biograf dafür wieder Dinge nicht, die man nur selber weiß, wenn sie sich in Dokumenten niedergeschlagen hat. Wir wissen es nicht, was sich der eine oder andere gedacht, gefühlt hat, als das oder jenes in seinem Leben passiert ist. Ja? Aber in Summe kann man sagen, also wenn ich sozusagen das Leben des Menschen erforschen will, beurteilen will, sozusagen etwas in seiner Wahrhaftigkeit zur Darstellung bringen will, kann ich das immer erst am Ende. Ja? Deshalb ist es meines Erachtens auch ein eher problematischer Zug unserer Zeit, Biografien schon schreiben zu lassen, während man noch lebt. Ja? Oder gar sein Leben schon verfilmen zu lassen, obwohl man nicht einmal das 30. Lebensjahr erreicht hat, nur weil man ein erfolgreiches Softwareunternehmen gegründet hat. Ja? Das heißt also, aber auf der anderen Seite verstehe ich das, denn durch diese Akte wird so getan, als wäre eine Sache schon entschieden. Ja? Als hätte man schon eine Wahrheit erfasst. Ja? Und das ist dann gültig. Also wenn jetzt zu den Lebzeiten eine Biografie geschrieben wird, kann man sagen, das ist es, ja, so war es. Ja? Und man schwindelt sich ein bisschen um die Sache herum, dass man ja beobachten muss, wie geht es noch weiter. Ja, da kommt ja noch etwas und das könnte daraus, aus dem, was folgt, ein ganz anderes Licht geworfen werden, aus dem, was war und was jetzt ist. In diesem Sinne, ja, kann Hegel schreiben, das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Ja? Das heißt, er ging davon aus, dass in unserer vielfältigen Geschichte, sowohl individueller als auch kollektiven Geschichte, Entwicklungen gibt, die so etwas wie Vollendungszustände zulassen. Und wenn die erreicht sind, kann ich dann die Wahrheit einer Entwicklung erfassen. Ist natürlich bis zu einem gewissen Grad ein einerseits von der Metapher des Organischen, ja, eben von diesem geboren werden, entstehen, sich entwickeln, reifen, sich vollenden und beenden. Ja. Ist natürlich von dieser, Hegel operiert sehr gerne mit der Pflanzenmetapher. Ja. Die Knospe, sie entfaltet, die Blüte, die verwelkt und dann ist es vorbei. gekennzeichnet. Auf der anderen Seite ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch eine ästhetische Vorstellung. Gerade in der Kunst haben wir manchmal sehr gerne gearbeitet in diesem Modell einer Sich-Entwicklung, die sich dann zu einer Vollendung entfaltet. Ja? Sie kennen dann so Künstler oder Beschreibungen von künstlerischen Entwicklungen, das Frühwerk, ja? Erste Ansätze, aufkeimendes Genie und dann die späte Entfaltung, ja? Das souveräne Alterswerk. Ja? Daran kann man sich abarbeiten und das erscheint so, sozusagen so einen schönen, wirklich in sich geschlossenen und abgeschlossenen Bogen zu geben. Und das Interessante ist jetzt, dass Hegel diese Konzeption des Werdens, des Sich-Entfaltens, nicht nur auf das Individuum, nicht nur auf kollektive Entwicklungen, nicht nur auf die uns zugängliche Form der menschlichen Geschichte anwendet, sondern auf das absolute Selbst. Also auf das, was man, wenn man jetzt wieder an Spinoza erinnern darf, auf das, was man auch Gott nennen könnte. Und das ist sozusagen jetzt die hegelianische Variante seines, unter Anführungszeichen, sage ich mal jetzt, Pantheisten, seines Pantheismus, während Spinoza immer sagen konnte, Gott oder Natur, Deus sive Natura, könnte Hegel sagen, Deus sive Historia, Gott oder die Geschichte. Denn die Geschichte, die Entfaltung, das Werden des Menschen und seines Bewusstseins, ist nichts anderes als das Absolute, das sich über diesen Prozess des Werdens selbst realisiert. Es ist von dem Absoluten zu sagen, schreibt Hegel, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist und hierin besteht eben seine Natur, nämlich wirkliches Subjekt oder sich selbst werden zu sein. Wenn man das Ganze in theologische Begriffe klein wollte, was Hegel manchmal andeutungsweise getan hat, was einige seiner Anhänger, wenn auch in kritischer Absicht, sehr deutlich versucht haben zu machen, wenn man es in theologischer Theologie klein wollte, dann würde das bedeuten, Gott, und das ist auch sozusagen eine Form von Immanenz, aber jetzt anders gedacht als bei Spinoza, Gott steht auch bei Hegel nicht außerhalb der Schöpfung, er ist nicht nur Teil der Schöpfung, sondern Gott selbst realisiert sich erst, kommt erst zu sich durch die Entwicklung dieser Schöpfung. Ja? Das heißt, dieses biblische Wort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, würde Hegel wahrscheinlich erweitern, am Anfang schuf Gott Himmel, Erde und sich. Ja? Und erst am Ende dieses Prozesses, der dadurch angestoßen wurde, kommt auch der Geist in einer absoluten Art und Weise zu sich. Das heißt also auch, wer Gott ist, und das finde ich also aus theologischer Perspektive einen faszinierenden Gedanken, weil es das uralte Problem des Verhältnisses zwischen Mensch und Gott, der in einer ganz eigentümlichen Art und Weise auflöst, denn es gibt nicht den statischen Gott bei Hegel, der uns gegenübersteht, ja, den ich anrufen könnte, anbeten könnte, der richten wird über uns am jüngsten Tage, sondern Gott selber ist Moment dieser Entwicklung menschlicher Geschichtlichkeit. Und wer oder was Gott ist, das Absolute, ja, was das Absolute ist, wird sich erst erweisen, wenn dieser Prozess der Geschichte zu einem Ende gekommen ist. Ja? Das heißt, ob Gott eine gute oder böse Welt geschaffen hat und also ein guter oder böser Gott ist, hängt davon ab, wie das sich entwickelt, was hier geschieht. Erst am Ende ist es das, was es in Wahrheit ist. Das gilt nicht nur für uns, sondern es gilt für Hegel eben auch für das, was sich in uns tatsächlich repräsentiert, nämlich Gott, der aus dieser Dynamik der Geschichte nicht herausgenommen werden kann, weshalb es für Hegel auch kein klassisches Theodizee-Problem gibt. Ja, es ist nicht notwendig, Gott zu rechtfertigen angesichts der Übel in dieser Welt, denn sozusagen diese Übel und das, was sie an Dynamik auslösen, sind selbst Moment dessen, zu dem Gott oder das Absolute erst werden kann. Das heißt, die Natur als die Entfaltung der Wirklichkeit in einem materiellen Sinne, Evolution könnte man sagen, die menschliche Geschichte und die Entfaltung des menschlichen Geistes vor allem die Entfaltung der Möglichkeiten des Menschen, sich und die Welt zu erkennen, und die Entfaltung des Absoluten, also des Gottes, sind bei Hegel drei Aspekte ein und desselben Prozesses. Das ist, Sie werden es zugeben, nicht ganz unraffiniert gedacht. Es werden einige Probleme, die klassische Theologie und Ontologie hatten, dadurch gelöst. Andere werden dadurch natürlich aufgeworfen. Und über einige dieser durch Hegel nun aufgeworfenen Probleme durch diese Konstruktion, das Wahre ist das Ganze und das Ganze ist das, was sich im Lauf der Geschichte, was sich im Lauf der Zeit entfaltet und zu einem Ende kommt, vollendet, was sich durch diese Probleme ergibt, werde ich Ihnen versuchen, dann in einigen Ansätzen in den nächsten zwei Vorlesungen vorzuführen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.